HR IT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
Veränderungen können schwerfallen. Dies gilt insbesondere für Veränderungen, die bei HR-IT-Projekten, wie etwa der Einführung von SAP SuccessFactors, einhergehen. Die Umstellung auf eine neue Cloud-Lösung erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern auch ein tiefgreifendes Verständnis für die Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe, die Mitarbeitenden und die Unternehmenskultur. In der heutigen Podcast-Folge werde ich mich daher gemeinsam mit Ludwig Wartelsteiner, Teamlead HR Strategy and Transformation bei Projekt 08, darüber unterhalten, wie Unternehmen die damit verbundenen Veränderungen bestmöglich meistern können. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus Ludwig, willkommen zurück bei HIT Talk. Du bist ja quasi schon ein Dauergast hier bei mir in diesem Format. Wir haben uns schon häufiger über HR-Strategie und Transformationsthemen sowie New Work-Aspekte unterhalten. Auch haben wir einmal über Veränderungsprozesse in Unternehmen diskutiert. Heute wollen wir das nochmal vertiefen und quasi ein Update geben zum Thema Change Management. Kannst du dich zuvor bitte mit ein paar Sätzen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Was genau machst du bei Projekten so 8?
Na klar, Michael. Also erstmal natürlich vielen Dank an dich, dass ich wieder hier sein darf. Und natürlich möchte ich auch an der Stelle alle Hörerinnen und Hörer auch begrüßen. Es freut mich wirklich, dass ich nach einiger Zeit jetzt auch mal wieder im Podcast sein darf, auch gerade zum Thema Change Management. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge dazu aufgenommen und ja, ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, dass wir heute einfach nochmal drauf gucken können, was sich so die letzten 2 bis 3 Jahre so getan hat, bei uns, bei den Kunden oder so im Markt. Und ja, würde sagen, wir starten da einfach. Natürlich ein paar Worte auch zu mir möchte ich verlieren. Ludwig mein Name, bin Teamlead bei uns im Bereich HR Strategy und Transformation. Wir sind mittlerweile auch eine echt ganz große, in Anführungszeichen, Truppe mit 7 Leuten eigentlich. Also das freut mich auch echt wahnsinnig, dass wir da mittlerweile so einen Fokus auf diese Themen auch legen bei Projekt 0708. Zu mir selber bin seit Anfang 2020 bei P78, war davor aber auch schon im Bereich HR Management Consulting unterwegs. Also ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, seit über 7 Jahren bin ich eigentlich so in der HR oder HR-Beratung bereits aktiv. Was besonders ist bei mir, ich bin kein ITler, also ich implementiere zum Beispiel auch keine Lösungen, sondern ich habe eben einen starken HR-Background und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen wirbeln wir als Team eigentlich immer so um die IT-Projekte und beschäftigen uns grundsätzlich eigentlich immer mit den Themen rund um Change Management, HR Strategy, HR Transformation und auch Themen wie Projektmanagement beispielsweise.
Dann lass uns gerne zum Einstieg erst ganz allgemein zum Thema Change Management sprechen. Ja. Das Themenfeld ist ja alles andere als neu. Das ist ja gerade schon gesagt, wir haben da schon vor einiger Zeit auch einen Podcast aufgenommen, den ich gerne nochmal in den Shownotes verlinke. Aber trotzdem merken wir immer noch, dass es an Aktualität und Relevanz nicht eingebüßt hat. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut, Michael. Ich sehe es wirklich genauso. Das Thema gibt es schon ewig oder das Themenfeld gibt es eigentlich schon ewig, Change Management. Gerade aber auch jetzt, weil sich eigentlich die Intensität des Wandels noch mehr erhöht hat und vor allem natürlich auch durch den digitalen Wandel, ist das Ganze eigentlich trotzdem so wichtig und so relevant wie nie zuvor, meines Erachtens. Also das ist weiterhin Dauerbrenner und auch zu Recht. Man muss aber schon auch sagen, und da hast du schon recht, dass vieles, das aus der Change-Forschung kommt, eigentlich schon bereits in den 70er, 80er Jahren irgendwie erwähnt wurde oder da standen eigentlich schon ganz viele der Erkenntnisse her, die wir auch heute noch weiterhin verwenden oder auf die wir uns heute auch noch irgendwie verlassen. Sei es zum Beispiel klassische Ansätze wie die Kotter-Change-Kurve oder Kurt Lewins Change-Management-Modell. Die sind eigentlich Jahrzehnte alt, aber trotzdem irgendwie für unsere heutige Welt noch anwendbar und auch relevant.
Heißt das, dass sich der Bereich Change-Management in den letzten Jahren eigentlich gar nicht verändert hat?
Also das würde ich so nicht sagen. Also klar, die Denkweisen, Methoden und vielleicht Ansätze, die haben sich nicht unbedingt jetzt komplett gewandelt oder sind von heute auf morgen irgendwie radikal anders geworden. Ich glaube, es hat sich vor allem neben der Intensität, von der ich gerade schon gesprochen habe, eigentlich auch so die Art des Wandels und die Art des Change verändert. Und das, was wir da eigentlich, sage ich jetzt mal, vorfinden, hat sich vor allem verändert, was wir da in den letzten Jahren, gerade auch im HR-Bereich irgendwo nochmal so identifizieren konnten, was an Change da irgendwie relevant ist.
Also das Thema Intensität, da kann ich dir nur beipflichten. Gefühlt leben wir in einem Veränderungskarussell. Wahnsinn, wie schnell sich jetzt heutzutage alles verändert. Mhm. Was ist denn zurzeit anders? Kannst du da ein bisschen konkreter werden, bitte?
Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Eine der Besonderheiten, die es gerade einfach gibt an den Trends, so im HR-Bereich, HR-IT-Bereich, ist, dass eigentlich immer mehr Cloud-Lösungen auch im Einsatz sind oder in Einsatz kommen. Beispielsweise, da gibt es natürlich eine Workday oder Personio oder auch so Lösungen wie ServiceNow. In der SAP-Welt ist es zum Beispiel eben so diese Klassiker mittlerweile wie SAP SuccessFactors, Concur oder auch H4S vor. Man muss aber auch dazu sagen, dass gerade auch bei diesen Cloud-Lösungen, die zeichnet eigentlich Folgendes aus, nämlich es ist ein starker Fokus auf Best-Practice-Prozesse und vordefinierte Standards. Kunden suchen das natürlich auch, damit einfach ja weniger Zeit bei der Implementierung vielleicht auch verwendet werden muss und dass man nicht so ganz diesen Greenfield-Approach einnehmen muss, sondern dass man da einfach die Vorteile von so einer Cloud-Lösung ideal nutzt. Man muss aber auch dazu sagen, das sind natürlich geringere Freiheitsgrade, die man bei einer Cloud-Lösung auch irgendwo hat. Also es ist ein gewisses Korsett, das sich Organisationen da irgendwie anlegen. Und man muss da schon auch festhalten, dass es mittlerweile eher so ist, dass sich die Organisation eigentlich fast schon eher an die Cloud-Lösungen mittlerweile anpasst, auch die HR-Organisation, als vielleicht andersrum, wie es früher war. Also früher haben eher HR-Abteilungen, IT-Abteilungen ihre Anforderungen eigentlich vielleicht definiert und gesagt, das soll das System können, das soll die Lösung irgendwo abdecken. Und mittlerweile ist es wirklich eher so fast schon, dass sich die Organisation, wie gesagt, auch an das System ein Stück weit anpassen muss. Und das ist schon ein gewaltiger Paradigmenwechsel eigentlich, auch in Bezug auf Change Management und ja auch in Bezug auf das Thema Organisationsentwicklung für HR selbst. Also anders als vielleicht vor ein paar Jahren oder früher ist HR mittlerweile nicht nur ein Bereich, von dem viel Veränderung in die Organisation getragen wird, beispielsweise durch, ich weiß nicht, mehr Self-Services im HR-Bereich, sondern HR selbst durchlebt nochmal einen starken Wandel und muss sich selbst auch nochmal viel stärker an Lösungen anpassen und auch an die neue Welt anpassen. Und das ist schon nochmal ein ganz, ganz deutlicher Unterschied als vielleicht noch vor ein paar Jahren.
Ludwig, dann werden wir mal ganz konkret. Laut einer Studie der University College London dauert es durchschnittlich etwa 2 Monate, bis neue Verhaltensweisen zur Gewohnheit werden. Die individuelle Varianz liegt zwischen 18 und 254 Tagen, laut dieser Studie. Mit anderen Worten, es kann bis zu 8 Monate dauern, bis sich ein Individuum, also ein Endanwender, sage ich mal, von SAP SuccessFactors beispielsweise, mit etwas Neuem arrangiert hat. Was bedeutet dies denn für IT-Projekte, wie zum Beispiel die Einführung von SAP SuccessFactors im HR-Bereich? Wie beeinflussen persönliche Gewohnheiten, Routinen den Erfolg solcher Veränderungsprozesse in der Organisation? Was kannst du dazu berichten?
Das ist schon enorm natürlich, muss man sagen. Ne? Und natürlich beeinflussen so persönliche Gewohnheiten das ganze Thema immens. Es zeigt vor allem für mich eigentlich natürlich auch eins, nämlich was Change Management benötigt, ist vor allem eins, nämlich Zeit. Also man muss sich immer wieder ins Bewusstsein rufen. Die meisten Menschen in der Organisation sind eigentlich in der Regel gut beschäftigt und warten jetzt nicht unbedingt auf unser Projekt und ja, können sich eigentlich so ganz gut beschäftigen. Und da ist es eigentlich wirklich besonders wichtig, möglichst früh mit den Change-Maßnahmen anzufangen. Und, das muss ich auch dazu sagen, gerade weil es dann unter Umständen, wie du gesagt hast, mit, ich fasse das nochmal auf, mit irgendwie über 250 Tagen, dass man, wenn man so eine lange Adoption-Rate auch irgendwo hat, dass dann eben auch der Fortschritt des Wandels in Bezug auf Change-Management über diese Zeit hinweg auch irgendwo gemessen werden soll. Also nur wenn ich weiß, wie effektiv eigentlich auch meine Change-Management Maßnahmen während dieser Zeit tatsächlich auch sind und wie sehr sie auch wirklich wirken und wie effektiv sie auch wirken, nur dann kann ich qualifiziert entscheiden, ob ich zum Beispiel mehr Aktivitäten brauche zwischendurch oder vielleicht auch weniger Aktivitäten, weil eigentlich alles klar ist und ich die Leute nicht überfrachten möchte. Und nur so kann ich dann eigentlich qualifiziert entscheiden, wie gut der Change gerade läuft und wie sehr ich vielleicht auch noch wohl dosieren muss oder gegensteuern muss.
Du hast gerade Fortschritt des Wandels erwähnt. Das finde ich spannend. Mhm. Wie kann man den denn messbar machen?
Das ist natürlich irgendwo schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Da gibt's mittlerweile echt auch ganz tolle Konzepte. Also man spricht da teilweise auch vom sogenannten Data-Driven Change Management, das man auch anwenden kann. Ich finde das absolut klasse und meines Erachtens ist es genau auch eines der Dinge, die Change Management gerade braucht, nämlich das Ganze auch ein Stück weit messbar zu machen. Also Gartner zum Beispiel, die kennen wir ja auch alle, wahnsinnig gute Beratung da in dem ganzen Umfeld. Die und viele andere veröffentlichen da auch immer wieder Studien im Bereich zum Thema Data-Driven Change Management. Und dabei geht es eigentlich darum, dann mit verschiedenen Methoden wirklich diesen Change-Fortschritt oder so diesen Fortschritt dieses Wandels dann auch wirklich konkret zu tracken. Das kann beispielsweise sein, so am Anfang eines jeden Projekts so eine Art Change-Readiness-Check, wo man einfach eine gewisse Wandelbereitschaft in einem relevanten Feld auch irgendwo identifiziert, das auch versucht zu quantifizieren und irgendwo in zugegeben vielleicht auch ein bisschen abstrakten Zahlen irgendwie zu gießen, aber zumindest mal das Ganze quantifizierbar zu machen. Oder beispielsweise können auch während einem Projekt gezielte und regelmäßige Mitarbeiterumfragen mit quantitativen Fragen durchgeführt werden. Und das kann dann halt in seiner Regelmäßigkeit, wenn man das regelmäßig quasi durchführt und dann miteinander vergleicht, auch wirklich Rückschritte darauf geben, wie effektiv die Maßnahmen sind und wie sehr sich vielleicht auch irgendwie durch eben Change Management Maßnahmen etwas zum Positiven wendet, wie jetzt zum Beispiel ein Bewusstsein über ein Projekt oder eine gewisse Wandelbereitschaft und so weiter und so fort. Und auch beim Ende von so einem Projekt zum Beispiel, also hin Richtung Go-Live, kann man auch vor allem technologiegestützt sowas wie Data-Driven Change Management nochmal einsetzen. Nach der Einführung von so einer Cloud-Software wie SuccessFactors kann man zum Beispiel auch aus dem System technische Daten sich ziehen, kann damit eine gewisse Adoption-Rate auch irgendwo erstellen und tracken. Die Informationen bekommt man ja auch wirklich direkt aus dem System. Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, wie viele Leute haben sich jetzt denn nach 2 Tagen zum ersten Mal eingeloggt? Wie viele haben sich nach einer Woche zum ersten Mal eingeloggt? Wie viele Prozesse sind abgebrochen worden? Wie viele Prozesse sind schon prozentual erfolgreich durchgelaufen? Und darauf basierend kann man dann auch irgendwo Entscheidungen treffen. Also ich kann darauf Entscheidungen treffen, haben wir vielleicht nicht gut genug geschult oder haben wir nicht gut genug kommuniziert, weil viel abgebrochen wird oder sich viele noch gar nicht irgendwie ins System eingeloggt haben. Und das ist eine ganz feine Sache meines Erachtens. Und wir finden auch wirklich dieses Konzept von Data-Driven Change Management auch deswegen so spannend, weil es natürlich auch irgendwo die Akzeptanz von Change Management als Ganzes auch erhöht. Das Change Management muss sich ja oft auch so ein Stück weit Kritik anhören, nämlich, dass es alles nur irgendwie auf Gefühlen basiert und dass da vielleicht gewisse Individuen jetzt das Gefühl haben, okay, wir müssen da ein bisschen mehr machen und das basiert nie dann vermeintlich auf irgendwelchen Fakten oder auf irgendwelchen Zahlen, sondern eher so nach so einem Fühli-Fühli, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch und überspitzt ausgedrückt. Und genau solche Sachen wie eben eine Messbarkeit kann dann ein Stück weit auch das Ganze mit Zahlen, Daten, Fakten auch irgendwo unterfüttern und kann dann auch wirklich so den konkreten Impact und auch die Effektivität dann messen. Und daraus kann man dann auch eine gewisse Notwendigkeit für das Thema Change Management gut ableiten, die dann auch nochmal ganz anders ernst genommen wird.
Wir haben ja jetzt gerade schon herausgearbeitet, dass Change-Projekte oder Veränderungsprozesse in der Tagesordnung sind. Und die Digitalisierung schreitet natürlich in fast jeder Branche voran und viele Unternehmen und deren Personalabteilungen vollziehen dementsprechend einen enormen Wandel. Jetzt ganz konkret auf uns bezogen, wie lassen sich denn neue HR-IT-Lösungen, wie das schon erwähnte SAP SuccessFactors, einführen, ohne die Mitarbeitenden des Unternehmens eben zu demotivieren oder sogar zu überfordern? Wie sind da deine Erfahrungen, Ludwig?
Ja, sehr gerne. Es ist natürlich mit am wichtigsten, ein gutes und solides Vorgehen auch zu haben, wie man so dieses ganzheitliche Change-Management-Konzept initial auch erarbeitet. Also dann die ganzen Klassiker wie ne, Kommunikationspläne, Trainingspläne, Kreativmaßnahmen, also wie man das alles erarbeitet, dass es auch zueinander passt, ineinander schlüssig ist. Darauf will ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen, weil da kann ich sonst parallel auch wirklich unser Webinar empfehlen. Da haben wir genau unseren Change-Management-Ansatz nochmal detaillierter vorgestellt, wie wir auch mit verschiedenen Methoden das gemeinsam mit Kunden arbeiten. Das würde jetzt an der Stelle wahrscheinlich zu lange dauern. Das kann ich einfach da den Parallelkanal nochmal empfehlen.
Das verlinke ich einfach nochmal in den Shownotes, dann können da Interessierte reingucken.
Perfekt, hervorragend, genau so machen wir es. Trotzdem möchte ich aber so ein paar auf hoher Flughöhe so ein paar wichtige Faktoren irgendwie nochmal nennen, die für uns, fürs Thema Change Management einfach wahnsinnig wichtig sind und die wir wirklich besonders empfehlen können. Ich starte mal mit einem brandaktuellen Thema, das natürlich in aller Munde ist, nämlich so ein Stück weit, ich nenne es jetzt einfach mal eine stärkere Einbindung von Technologie auch wirklich im Change Management. Klar, sowas wie ChatGPT ist einfach in aller Munde auch zu Recht. Und ich muss auch wirklich sagen, ich finde es eine klasse Sache und es kann enorm unterstützen. Man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sowas nutzt. Einerseits muss man natürlich irgendwie so Corporate Identity Konzepte oder auch den Style Guide des Unternehmens irgendwo beachten. Das heißt, man kann jetzt nicht nur irgendwie ChatGPT die kompletten Vorschläge machen lassen. Das wäre kompletter Wahnsinn. Und die inhaltliche Qualität, je nachdem, wie gut ich Prompts auch hernehme, variiert natürlich extrem. Und das ist mir wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn die Leute rauslesen können, dass es einfach mit KI geschrieben ist, dann kann es schon echt unter Umständen dazu führen, dass man sich veräppelt fühlt. Also das ist auch etwas, wo man wirklich vorsichtig das Ganze einsetzen muss. Aber trotzdem, ich selbst verwende es zumindest als Unterstützung und auch vor allem auch als Inspirationsquelle, gerade auch in Bezug auf die Change-Kommunikation. Also es ist schon echt eine feine Sache.
Ja, wie immer im Leben, die Mischung macht's, oder?
Genau so ist es tatsächlich.
Also man kann darauf zurückgreifen und kann es sicherlich sinnvoll ergänzen, aber halt eben nicht ausschließlich auf KI setzen an der Stelle.
Da hast du vollkommen recht. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ne? Ein weiterer Aspekt, den finde ich persönlich auch nochmal extrem wichtig, ist auch wirklich versuchen, in agilen und iterativen Ansätzen irgendwo vorzugehen. Also wirklich früh die ersten Ergebnisse liefern und ins Doing kommen. Lieber iterativ vorgehen, mal früh und klein anfangen, als ja, Ewigkeiten im Hinterzimmer vor sich hin konzipieren. Ich finde aber, Change soll pragmatisch und praxisnah sein. Das ist für die Menschen. Das macht man nicht zum Selbstzweck, weil man es irgendwie selber toll findet oder weil man selber irgendwie die Methoden gerne anwendet. Ich sehe das leider ganz oft auch von anderen Change-Beratungen oder auch von internen Change-Management, dass es oft sehr akademisch ist. Also dieses ganze Feld Organisationsentwicklung, Change-Management ist teilweise sehr akademisch, sehr verkopft. Manchmal auch, muss ich leider fairerweise auch sagen, ein bisschen oversized vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Von dem her lieber überlegen, was führt wirklich zum Ziel, was hat wirklich einen konkreten Impact und dann früh und klein starten am besten. Ne? Also wirklich so hands-on-Mentalität mäßig. Was ich auch noch echt spannend finde und wo man, glaube ich, auch immer etwas mehr machen kann als vielleicht viele andere, ist sowas wie, ja, immer mal wieder für Abwechslung sorgen. Also klar, sind so diese klassischen Kommunikationen und Interventionen auch wirklich zweifellos wichtig und notwendig. Aber man sollte nicht nur vielleicht diese Sachen machen, sondern auch immer mal wieder Neues ausprobieren. Also ganz konkret fällt mir hier als Beispiel Gamification ein. Das klingt jetzt vielleicht etwas komplex und sehr groß als Thema, muss es aber gar nicht sein. Da kann man wirklich mit ganz, ganz wenig Aufwand super effektiv was machen. Man kann zum Beispiel mit Quizfragen und so einem kleinen Wettbewerb innerhalb verschiedener Teams und einem kleinen Preis dahinter, da kann man irgendwie Wissen über ein Projekt schaffen und irgendwie Bock machen darauf, mehr über dieses Projekt zu erfahren. Also da gibt es ganz viele tolle Beispiele auch. Also die SAP selbst hat zum Beispiel mal was zum Thema Cybersecurity in die Richtung gemacht, hat Quizfragen gemacht und so ein kleines Game daraus gemacht. Oder auch bei BASF und Google sind solche Sachen wie Gamification wirklich gang und gäbe. Ist aber nicht nur für große Konzerne. Also wirklich, man kann damit ganz, ganz kleinen pragmatischen Sachen auch im Mittelstand oder bei kleineren Unternehmen wirklich super viel machen. Ja, das Ziel ist einfach, da so ein bisschen Neugierde zu wecken, Aufmerksamkeit zu erregen. Und das ist ja heutzutage auch besonders wichtig, weil es ist ja ein wahnsinniges Grundrauschen derzeit in Unternehmen an verschiedenen Themen. Also es tut sich ja an jeder Ecke, an jedem Ende irgendwo was. Und da möchte man auch als Projekt schaffen, so ein Stück weit auch sich selbst hervorzuheben und ein Stück weit auch irgendwie da besondere Sichtbarkeit irgendwie zu erlangen.
Ich erinnere mich da auch noch an ein Beispiel von dir aus meinem letzten Podcast, dass sich also das maximal einfach ist, aber auch sicherlich sehr effektiv. Ich glaube, da hatte sich jemand bei der Kantine oder der Mensa hingestellt und einfach Flyer verteilt. Sicherlich auch eine sehr alte Herangehensweise, aber auch entsprechend was Neues. Also absolut. Weicht ab von der klassischen E-Mail-Korrespondenz und insofern dann vielleicht auch wieder hilfreich, um Aufmerksamkeit zu erzeugen für das entsprechende Projekt.
Absolut. Da hast du vollkommen recht. Also eine Person mit einem Stand vor der Kantine, man hätte es nicht gedacht vor 20 Jahren, genau, aber genau. Damit ist man jetzt Exot, das stimmt. Das ist ja. Ein schönes Beispiel tatsächlich. Und solche Sachen kommen wirklich extrem gut an. Also ich hatte das auch selber schon mal gemacht, das Echo war enorm. Also das hätte ich mit Intranet, E-Mails, LinkedIn nie geschafft, was man da alles irgendwie erreichen kann. Also schönes Beispiel da nochmal, ja. Zwei Punkte hätte ich noch mitgebracht. Einerseits wirklich so das Thema Führungsteam so in Transformationsprozesse mehr mit einbinden. Also es zeigt einfach wirklich jede Erfahrung von unserem Team. Ohne Management-Commitment kann es einfach keinen erfolgreichen Change geben. Das gilt sowohl fürs Top-Management, aber auch ganz wichtig fürs Middle-Management. Also wenn das Ganze nicht irgendwo ein gewisses Commitment hinter sich hat, dann wird da jedes Vorhaben scheitern. Und je größer es natürlich ist, desto mehr muss dieses Commitment der wichtigen Personen auch sichtbar sein. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also dieses Commitment darf nicht nur im Hinterzimmerchen stattfinden, sondern es braucht auch gewisse Galionsfiguren, also auch wirklich so Identifikatoren mit diesem Projekt. Ein Punkt habe ich noch mitgebracht, das ist ein absoluter Dauerbrenner, aber man muss auch leider sagen, das ist trotzdem immer noch nicht überall selbstverständlich, nämlich einfach frühzeitig an die Mitarbeitenden zu kommunizieren. Also allzu oft wird Change Management leider wirklich immer noch auf die lange Bank geschoben und man macht dann was, wenn es kurz vor knapp ist, also gerade auch in Bezug auf die Change-Kommunikation, die findet dann vielleicht kurz vor Go-Live statt und erst dann werden so die richtig ersten großen Maßnahmen ergriffen. Das kann unter Umständen auch vielleicht sogar mal gut gehen, ist aber auch irgendwo gefährlich, also da sind enorme Risiken dahinter, weil natürlich wenn man dann so relativ spät eigentlich ins Doing kommt, kann man eigentlich kaum mehr reagieren als auf das, was als Echo dann irgendwie von der Organisation nochmal zurückgespielt wird. Also gerade auch, wenn dann vielleicht doch nochmal Fragen kommen, das ein oder andere Fass nochmal aufgemacht wird oder im schlimmsten Fall dann erst Widerstände identifiziert werden, dann hat man eigentlich kaum mehr Zeit, richtig zu reagieren. Gerade auch, wenn man dann irgendwo so mit dem Go-Live vielleicht auch nochmal wirklich in anderen Themen auch nochmal steckt und verbudelt ist und vielleicht auch den ein oder anderen Projektthemen.
Den letzten Punkt, den du gemacht hast, finde ich persönlich extrem wichtig, das Thema Kommunikation. Da möchte ich hier nochmal etwas tiefer reinfragen. Ich bin nämlich jetzt auch gerade wieder in einem Projekt unterwegs, wo dieser Aspekt meines Erachtens ein bisschen zu kurz kommt. Also, welche Bedeutung hat deiner Meinung nach eine transparente und effektive Kommunikation für den Erfolg von Change-Prozessen? Wie könnten hier konkrete Maßnahmen aussehen? Was machen wir da so in unseren Projekten?
Da stimme ich wirklich zu. Das Thema ist enorm wichtig, weil Change ist eigentlich zum größten Teil Kommunikation. Wenn sich Mitarbeitende nicht ausreichend informiert fühlen oder vielleicht auch sogar die Notwendigkeit für Veränderung nicht wirklich verstehen, dann kommt man eventuell sogar auch unter Umständen auf die falschen Schlussfolgerungen. Zum Beispiel, das ist ja auch was gerade sehr stark Thema ist, ob Technologie unsere Arbeitsplätze irgendwo ein Stück weit obsolet macht oder wie sehr es da quasi angreift. Und deswegen ist es einfach wahnsinnig wichtig zu kommunizieren. Was besonders interessant ist, es gibt einen ganz tollen Psychologen, den Rick Hansen, der hat zum Beispiel mal erläutert und dargestellt, dass sich unser Gehirn sehr oft eher auf das Negative fokussiert, anstatt auf das Positive sich zu konzentrieren. Also das ist ein Phänomen, das nennt man auch den Negativitätseffekt. Also sprich, man hat irgendwie, ist man da sensibler gegenüber dem Negativeren und nimmt es vielleicht auch mal selektiv ein bisschen mehr wahr an der Stelle. Und deswegen ist es einfach wahnsinnig wichtig, das Wozu irgendwie auch immer zu kommunizieren. Also nicht nur das Was, allzu oft beschränkt sich Change-Kommunikation auf was ändert sich, was führen wir ein, was bedeutet das irgendwie, aber das Wozu kommt irgendwie trotzdem immer noch zu kurz und was die eigentlichen Mehrwerte dieses Projekts eigentlich sind. Von dem her, das ist einfach nochmal wahnsinnig wichtig, das von Anfang an mit in die Change-Kommunikation und die Transformation mit einzubauen.
Ludwig, noch eine andere Frage an der Stelle. Welche Rolle spielt eine positive Atmosphäre bei der Einführung neuer Technologien oder in unserem Fall von HR Tech? Und wie können die Projektverantwortlichen dazu beitragen, die Akzeptanz und den Erfolg des Wandels zu fördern? Was fällt dir denn da so ein?
Ja, also das ist natürlich eine extrem wichtige Thematik, also sprich eine positive Atmosphäre zu schaffen und eine gewisse Aufbruchsstimmung irgendwie zu generieren, das sind einfach die besten Grundvoraussetzungen, dass ein Wandel dann auch wirklich als positiv empfunden wird, besser begleitet wird und auch letztlich dadurch irgendwie schneller und besser angenommen wird. Ne? Also dazu kann es fast kaum Gegenstimmen geben. Ich glaube, das ist allgemeiner Konsens. Ich muss aber auch dazu sagen, man soll auch wirklich aufpassen bei dem Thema, weil auch positive Change-Kommunikation, da gibt es einiges an Fettnäpfchen und Fallen, in die man da auch schon ordentlich treten kann.
Was genau meinst du damit? Also ich denke mal, positive Kommunikation ist immer was Gutes oder sehe ich das falsch?
Da gebe ich dir schon recht, aber man muss schon auch sagen, es muss halt immer irgendwo auch zum Kontext passen und vor allem, es muss auch glaubwürdig rüberkommen. Also ich mache mal ein Beispiel, so dieser Begriff des Storytellings, das ist ja seit einigen Jahren wirklich weit verbreitetes Thema, dass es auch in Projekten mehr gemacht werden soll. Das ist sehr en vogue gewesen, beziehungsweise ist es auch immer noch, um so positive Assoziationen mit einem Projekt hervorzurufen. Das ist auch zu Recht so. Also es ist zu Recht auch so, dass Storytelling in aller Munde ist. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, nicht nur einfach mit einer lebhaften Metapher oder einer Story das Projekt isoliert zu beschreiben, sondern man muss das Ganze auch irgendwo so mehr ganzheitlich denken. Man muss auch sagen, mittlerweile können auch viele Unternehmen es nicht mehr hören, wenn ein Projekt wieder als Reise beschrieben wird oder als Gipfelsturm verkauft wird oder irgendwie das Projektteam eine sogenannte Seilschaft bildet auf dem Weg zu Optimierungen hin mit neuer Technologie. Und ja, unter Umständen wird das Ganze dann extrem lebhaft und möglichst positiv beschrieben. Also das kann im besten Fall, wenn es wirkt, natürlich enorm helfen, aber es kann auch an der einen oder anderen Stelle extrem aufgesetzt wirken. Ne? Was ich nochmal wichtig finde, ist, dass man darauf achten soll, auch das große Ganze irgendwo zu erklären und wozu beispielsweise dann eben neue Technologien eingeführt werden. Also nicht nur Storytelling machen, sondern das Ganze auch irgendwie in den Gesamtkontext schlüssig einbetten. Im Change-Management spricht man da auch gerne mittlerweile vom sogenannten Narrativ an der Stelle, also dass man Narrative irgendwo im Unternehmen benötigt. Damit kann man dann zum Beispiel auch aufzeigen mit so einem Narrativ, was so langfristige strategische Unternehmensziele sind, auf die jetzt auch dieses Projekt irgendwo einzahlt und was es dem Unternehmen zum Beispiel auch im Marktvergleich irgendwie bringt, auf diese Technologie zu setzen. Also beispielsweise ein Narrativ kann auch irgendwo sein, eine neue App im Recruiting hilft dabei, junge Menschen gezielter anzusprechen. Ja. Man kann ja trotzdem auch das Ganze mit einer tollen Story auch weiterhin ausprägen. Aber ja, das große Ganze soll irgendwo auch an der Stelle nochmal aufgezeigt werden. Und man kann so ein Stück weit eigentlich sagen, Storytelling ist ein bisschen das Mittel, aber Narrativ ist der Zweck innerhalb der Kommunikation. Und so, glaube ich, kann auch eine positive Atmosphäre geschaffen werden, die glaubhaft ist und die nicht nur eine wie sagt man im Englischen so schön, so eine sugar-coated Story ist, die sich gut anhört, aber die vielleicht unter Umständen auch wirklich sehr aufgesetzt wird. Und es ist natürlich auch wichtig, gerade bei sowas wie positiver Kommunikation, man muss natürlich auch beachten, was bewegt die Organisation denn eigentlich gerade. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Ne? Wirtschaftliche Lage ist gerade derzeit in manchen Bereichen schwierig. Und wenn ein Unternehmen schwierige Zeiten durchlebt, inklusive Personalabbau, dann kann es einem schon auch mal auf die Füße fallen, wenn man jetzt versucht, mit der Brechstange aus dem Projekt heraus so eine extrem positive Atmosphäre durch Change-Kommunikation herbeizuführen. Also wenn alles irgendwie angespannt ist.
Das beißt sich, ja.
Ja, das beißt sich, alles ist angespannt und ich komme da mit meinem Projekt an und versuche jetzt hier alle nochmal zu mobilisieren. Dann wirkt es einfach, dann kann es eventuell sogar wirklich sowas wie Negativassoziationen möglich auch hervorrufen. Und deswegen finde ich, in Krisenzeiten kann es unter Umständen auch wirklich besser und effektiver sein, als Change Management auf diese positiven Storytelling-Aspekte vielleicht sogar eher zu verzichten und die Versuche da eher zurückzufahren und stattdessen wirklich versuchen, einfach mit klaren Botschaften zu überzeugen und mit klaren Aussagen irgendwie aufzuzeigen, was der Weg der nächsten Jahre irgendwo sein muss.
Da stimme ich dir absolut zu. Das heißt, bei Change Management braucht man auch ein Fingerspitzengefühl.
Absolut, das ist extrem wichtig.
Du hast gerade schon mal den Aspekt Führungskräfte in solchen Transformationsprozessen aufgegriffen. Da würde ich gerne noch mal etwas tiefer drauf zu sprechen kommen. Wie können denn Führungskräfte die Motivation und die Akzeptanz der Mitarbeitenden für Veränderungen stärken? Du hast ja gerade schon herausgearbeitet, dass die eine wesentliche Rolle einnehmen. Ja, wie siehst du das? Also vor allem, wenn es in Zeiten von Unsicherheit und Widerstand schwieriges Fahrwasser gibt.
Ja, da gibt es wirklich fantastische Ansätze, wie Führungskräfte da einfach nochmal auch ihrerseits den Change weiter treiben können. Das fängt an bei beispielsweise Multiplikatorenkonzepten, also dass sie als sogenannte Change Agents agieren, bis hin zu Sounding Boards. Vielleicht ein paar Worte dazu, was ist damit gemeint? Change Agents, das ist ja auch so ein bisschen so ein Passwort, das immer kursiert. Also bei uns zum Beispiel ist es so gedacht, dass dann Führungskräfte auch in regelmäßigen kurzen Sessions enabled werden, also dass sie wiederum selber auch zum Beispiel einen Teil der Kommunikation und des Informationsflusses eigentlich übernehmen können, sodass zwischen Projektteam bzw. Projekt und den Mitarbeitenden auch wirklich, so sage ich mal, diese Connection über die Führungskräfte auch irgendwie gemacht wird und dass die Führungskräfte so auch ein Stück weit aktiv das mittragen können. Das macht auch, finde ich, extrem Sinn, weil Führungskräfte sind ja sowieso sehr nah an ihren Mitarbeitenden dran, also per Definition. Und die wissen eigentlich auch am besten, was die brauchen oder wie viele Informationen die vielleicht sogar benötigen oder wie die am besten abgeholt werden. Und man muss auch dazu sagen, es hat auch einen Vorteil, es geht nicht nur in die eine Richtung, es ist keine Einbahnstraße, sondern geht auch in die andere Richtung. Also Widerstände beispielsweise können dann auch wiederum seitens der Führungskräfte an das Projektteam zurückgespiegelt werden. Also wo sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle Widerstände aufgetreten, die das Projektteam, die Change Manager gar nicht irgendwie so auf dem Radar hatten. Also das kann auch nochmal so eine schöne Rückschleife irgendwie bilden. Und es reduziert natürlich auch den Gesamtaufwand für die Organisation. Also Führungskräfte haben ja in der Regel schon einen Kanal zu ihren Mitarbeitenden logischerweise. Also sprich Gespräche, Showfixes, Teammeeting. Also da findet ja eh schon viel statt. Und das kann man eigentlich in einem sehr effektiven kleinen Rahmen auch dann wirklich nutzen, um sich da als Projekt anzudocken und darüber dann quasi Führungskräfte auch wirklich als Multiplikatoren einzusetzen, sodass in die bereits bestehenden Kanäle, bestehenden Strukturen auch ein Informationsfluss irgendwo stattfinden kann. Was aber wichtig dabei ist, vielleicht einige Hörerinnen und Hörer würden sich jetzt fragen, um Gottes Willen, als Führungskraft habe ich doch eh schon so viel zu tun, jetzt soll ich auch noch den Change-Job übernehmen. Nein, so ist es natürlich nicht. Ich finde es wirklich ganz wichtig, dass die internen und oder externen Change-Manager da auch tatkräftig mithelfen. Also, dass sie übersichtlich aufbereitete Informationen bereitstellen, kompakte Kommunikationsmaterialien dem Führungsteam irgendwie bereitstellen, sodass der Arbeitsaufwand für die Führungskräfte minimal oder im besten Fall fast schon gegen null irgendwie gehalten wird. Und so glaube ich, wenn man das dann so aufsetzt, kommt da wirklich ein sehr, sehr effektives Konzept bei rum, wie Führungskräfte das auch nochmal ihrerseits treiben können.
Dann lass uns mal noch zu einem anderen sehr wichtigen Aspekt im Zuge eines erfolgreichen Change Managements kommen, nämlich dem Thema Training. Welche Schulungsmethoden und Ansätze eignen sich denn deiner Ansicht nach am besten, um vielfältige Lernbedürfnisse der Mitarbeitenden während eines solchen Change-Prozesses zu berücksichtigen?
Da würde ich tatsächlich sogar noch einen Schritt zurückgehen erstmal, Michael. Das Thema Training im Zusammenspiel mit Change Management ist wirklich sehr spannend, weil also ich erlebe es immer wieder, dass sowohl Unternehmen, aber auch teilweise andere Beratungsunternehmen, die sich im Change engagieren, dass die Training nicht als Teil des Managements sehen, also beides eher separat betrachten. Ich kenne auch andere Unternehmen oder Beratungen, die es nicht so machen, die beides irgendwo so zusammen betrachten. Unserer persönlichen Meinung nach macht es schon auch extrem Sinn, beides im Zusammenhang miteinander zu sehen. Also sprich, neben diesem emotionalen Enablement, ne, durch Kommunikation etc., muss ja auch irgendwo das fachliche Enablement stattfinden und da können einfach wahnsinnige Synergien gehoben werden. Denn beispielsweise, wenn ich kommuniziere, was sich durch ein Projekt alles ändert im Alltag und was vielleicht morgen anders ist als heute, dann sollte ich auch fast schon im gleichen Atemzug irgendwo kommunizieren, wie man denn fit gemacht wird für die Neuerungen und was das Trainingskonzept zum Beispiel ist und was es beinhaltet. Also wenn ich beispielsweise morgen neue Aufgaben habe, will ich natürlich als erstes als Mitarbeitender wissen, ja Moment mal, und wie komme ich denn dahin? Also zeigt mir das dann auch jemand? Und insofern darf man das nicht, meines Erachtens zumindest, zu entkoppelt voneinander betrachten.
Ja, das hilft. Danke für die Ergänzung. Ja.
Das vielleicht so ein bisschen vorab, aber nochmal auf deine konkrete Frage. Ich möchte natürlich aber trotzdem auch auf deine Frage konkret antworten. Also aus meiner Sicht sind diese klassischen Train-the-Trainer-Ansätze immer noch extrem aktiv, effektiv. Also dass bestimmte Leute einfach zuerst enabled werden, dass die dann auch da wieder in dem Bereich als Multiplikatoren fungieren. Und es ist auch echt charmant und wichtig meines Erachtens auch, dass wirklich auch reale Personen damit auch Ansprechpartner für ein Thema sind und nicht nur vielleicht eine PR-Abteilung, sondern vielleicht auch Leute irgendwie aus dem Umfeld. Man hört auch und sieht einem realen Menschen viel lieber zu, als sich jetzt irgendwie eine 120-seitige Unterlage irgendwie ja, zu Gemüte zu führen und das dann irgendwie durchzukauen. Also das, so ein klassischer Trainer-Trainer-Ansatz ist immer noch extrem beliebt, zu Recht auch, weil es wirklich extrem effektiv ist. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, es werden immer mehr andere Formate relevanter und auch in der Erstellung auch immer interessanter. Gerade auch sowas wie Kurzvideos und Kompaktanleitungen, das wird immer wichtiger, allein schon, weil der Zeitgeist einfach sehr stark in diese Richtung geht. Also klar, das TikTok-Video, das in unserem Alltag irgendwie ständig begleitet, oder das Instagram- oder YouTube-Short-Video, gerade auch im Bereich Training, muss man eben auch auf solche Tendenzen dann irgendwie Rücksicht nehmen und kann sich da auch irgendwo an einen gewissen Zeitgeist auch irgendwo andocken. Ne? Man muss auch sagen, das Ganze ist auch nicht mehr so komplex zu erstellen wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Also da gibt es mittlerweile richtig gute Tools und teilweise auch KI, die im Einsatz ist, die da auch nochmal wirklich extrem unterstützen kann bei solchen Kurzvideos oder so Kompaktanleitungen.
Ne? Das musst du jetzt aber nochmal genauer erklären.
Was genau? Mit KI etc.
Genau.
Ja, es gibt mittlerweile wirklich auch klasse Tools, die passende Kurzvideos zu einem bestimmten Content erstellen. Und diese Tools sind mittlerweile so intuitiv zu bedienen und man braucht sich auch wirklich gar nicht mehr groß und lange damit beschäftigen, um da coole Informationen bereitzustellen mit kurzen Videos. Da muss man kein Experte sein, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Also das kann man eigentlich mit minimalster Einarbeitungszeit von einer halben Stunde, Stunde, kann man da auch wirklich selber schon sehr, sehr viel machen. Plus, Trendthema schlechthin, Generative AI, auch das kann bereits jetzt helfen, wirklich auch Schulungsmaterialien zu erstellen. Also beispielsweise kann mit Hilfe von Gen AI Trainingscontent und Videos irgendwo basierend auf bereits vorhandenen Projektmaterialien generiert werden. Also das ist echt eine wahnsinnig feine Sache. Natürlich muss man die Anwendungsfälle irgendwo im Einzelnen dann immer auch betrachten und wie das dann genau auch konkret funktioniert, aber da tut sich extrem viel und es gibt auch schon wirklich gute Praxisbeispiele. Also auch die SAP selbst nutzt zum Beispiel mittlerweile Gen AI, um verschiedene Trainingsmaterialien schon auch bereitzustellen. Also das Ganze ist weder irgendwie weit weg, noch ist es unzugänglich. Im Gegenteil, selbst jetzt Stand heute kann man selber aus dem Projekt raus da wirklich wahnsinnig viel machen. Da gibt's super tolle Tools. Und wenn es dann wirklich auch gut und richtig eingesetzt ist, dann nimmt es dem Projektteam natürlich auch extrem viel Arbeit ab. Also gerade auch bei der Materialerstellung, wenn man irgendwo ein Trainingsvideo normalerweise erstellt, gerade auch wenn man selber da vorne irgendwie steht, das kann schon extrem zeitintensiv sein und da ziehen normalerweise wirklich mehrere Tage ins Land und mittlerweile können solche Trainingsvideos wie beispielsweise mit einem Avatar etc. Können eigentlich wirklich basierend auf ein paar Informationen zügig, aber auch wirklich gut erstellt werden. Also da hat sich viel getan.
Vielen Dank, Ludwig. Und um langsam zum Abschluss zu kommen, hättest du noch einige Praxistipps, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Ende hin mitgeben könntest?
Ja, gerne. Wir sind natürlich schon auf vieles auch bereits eingegangen. Einige Punkte hoffe ich, dass man jetzt schon auch mitnehmen kann. Vielleicht noch so ein paar kleine Goodies zum Schluss, was ich so aus unserem Erfahrungsschatz irgendwo teilen kann. Ein Aspekt, den ich schon so ein bisschen angeschnitten habe, wirklich auch, aber er ist mir einfach so wichtig, auf Pragmatismus und Umsetzbarkeit irgendwo achten. Also man muss immer irgendwo im Hinterkopf behalten, wenn man Sachen konzipiert, wenn man Change-Maßnahmen beschließt oder wenn man Change-Maßnahmen irgendwie ausformuliert, irgendwer muss das auch umsetzen dann und irgendwer muss es auch betreuen. Das klingt jetzt banal, aber es ist extrem wichtig, dass man, während man sich Dinge vornimmt, auch gleichzeitig dran denkt, okay, wer kann es zum Beispiel auch machen? Wie viel Aufwand ist es dann zu machen? Haben wir überhaupt die Ressourcen, das Budget etc., um so dann vielleicht sogar aus den Vollen irgendwie schöpfen zu können? Es werden immer noch viel zu oft großartige und umfangreiche Change-Konzepte entwickelt, die sich klasse auch anhören, wo auch viel Herzblut drin ist, aber die verschwinden dann doch irgendwie in der Schublade oder werden nur halb angegangen, weil keiner einfach die in diesem Umfang vielleicht sogar umsetzen kann. Ja. Also lieber auf kompakte, aber handelbare Maßnahmen setzen, als sich dann letztlich zu verzetteln, weil dann ist der Frust natürlich auch selber irgendwie groß, wenn man seine eigene Liste in Anführungszeichen oder das, was man sich vorgenommen hat, dann gar nicht selber schafft. Vielleicht auch nochmal ein Punkt, der ein Stück weit auch damit einhergeht, was ich empfehle, möglichst früh auch im Projekt zu machen, vielleicht sogar wirklich auch als einer der ersten Aktivitäten, das Thema Verantwortlichkeiten klären und auch übers Projekt hinweg immer wieder kontinuierlich validieren. Also wer genau ist für was zuständig? Ne? Gerade auch, wenn zum Beispiel eine externe Beratung wie wir dann auch im Change Management mit dabei sind, ist es einfach wichtig zu definieren, okay, wo ist denn jetzt der Aktivitäten-Split? Wo ist denn irgendwo der Verantwortungsschnitt? Also was macht allein schon beispielsweise die externe Change Management Beratung und was macht der die interne Ansprechpartnerin? Oder was sind die Erwartungen gegenüber dem Change Management insgesamt? Was soll überhaupt Scope des Change sein? Also das ist extrem wichtig, das möglichst am Anfang irgendwo zu klären, um dann einfach auch keine blinden Flecken irgendwie im Konzept zu haben, die dann keiner irgendwie umsetzt oder sowas. Ne? Aber, und das gehört auch dazu, auch ein Stück weit zu klären, okay, was kommt aus dem Projektteam beziehungsweise aus dem Projektmanagement? Also es gibt ja auch Grauzonen in der Verantwortlichkeit zwischen zum Beispiel auch Change Management und Projektmanagement, wo beide auch so ein bisschen verantwortlich sein könnten oder vielleicht auch verantwortlich sind. Ich nenne mal ein Beispiel so, wie geht man mit Widerständen um oder wie werden Widerstände adressiert? Da braucht es eine wahnsinnig enge Abstimmung eigentlich zwischen Change und Projektmanagement. Also um nicht sozusagen, die beiden Disziplinen müssen das eigentlich fast schon im Schulterschluss auch irgendwo angehen. Das liegt nicht rein nur bei Change, ist aber nicht auch nur ein Projektthema oder ein Projektmanagement-Thema. Ne? Das wäre so ein kleiner Beispiel. Also möglichst früh und gründliche Verantwortung einfach klären. Und vielleicht zu guter Letzt auch nochmal ein Dauerbrenner. Auch da wird gerne übersehen, beziehungsweise findet oftmals nicht so statt, wie man sich's wünscht, aber ganz, ganz große Bitte an alle da draußen, die ein Change-Projekt auch irgendwo haben, auch nach Go-Live bei eben einer Software-Einführung weiter Change-Management betreiben. Das ist eine heiße Phase, gerade die ersten 6 bis 8 Wochen nach jedem Projekt sind wahnsinnig wichtig, da weiter zu begleiten. Das gerät ganz oft in den Hintergrund, weil das Projektteam sich natürlich dann auch, kann ich auch verstehen, um andere Themen irgendwie kümmert oder weil das Ganze natürlich auch dann so ein Stück weit ja in der Euphorie, in den Köpfen so ein bisschen dann als erfolgreich abgeschlossen gilt. Aber es ist enorm wichtig, das danach auch weiter zu begleiten und auch zu gucken, okay, und da kommt auch solche Sachen wie Data-Driven Change Management nochmal ins Spiel. Wie effektiv war denn das Ganze auch, was wir uns davor überlegt haben? Also sind wir denn schon da, wo wir sein wollen? Oder müssen wir vielleicht auch nochmal 2, 3 Wochen nachgehen oder was nachschieben in irgendeiner Form? Das wäre mir einfach nochmal wichtig. Und ich hoffe, dass das auch nochmal so ein paar pragmatische und hilfreiche Beispiele oder Themen zum Schluss waren, die einfach den Hörerinnen und Hörern einfach auch dann nochmal in ihrem Alltag dann helfen.
Absolut. Und ich will mich bedanken an der Stelle für den super Input, das spannende Update in Sachen Change Management. Für mich war wieder einiges Neues dabei. Also für mich hat es gelohnt und dann würde ich sagen, vielen Dank, Ludwig, und bis bald.
Herzlichen Dank, Michael. Herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich mit dir wieder auszutauschen. Wird auch nicht bis das letzte Mal gewesen sein, bin ich mir ganz sicher.
Ganz sicher.
Von dem her viel Spaß noch an alle beim Umsetzen des Change. Viel Spaß in den Projekten. Das ist ja auch immer das Wichtigste, dass man nicht vergisst. Das Ganze soll ja auch irgendwo eine gewisse Freude machen, beziehungsweise das Ganze soll einem ja auch irgendwie selber was bringen. Und von dem her hoffe ich auf gutes Gelingen, bedanke mich und sag bis zum nächsten Mal.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast@projekt0708.com.